Wir fahren nun weiter, meine Damen und Herren, und kommen zum Gebiet der Biologie. Auch hier hat die Forschung Verspätung gehabt. 13. Punkt, der Hase wiederkäut doch. Erst 1882 wird die spezielle Art des Wiederkäuens bei Hasen zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben. Und zwar damals in einer französischen Tierärztezeitschrift. Aber schon in den Büchern Mose, 3. Mose 11, 4 und 6, heißt es, geschrieben um 1560 vor Christus, nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden. Den Hasen, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Ich kann Ihnen sagen, da haben Menschen jahrhundertelang gelacht über die Bibel. Ich weiß von einem Akademiker, der seinem Vater gesagt hat, schau, ich kann doch nicht glauben, dass die Bibel wahr ist. Ich habe studiert und jeder weiß, der Hase ist kein Wiederkäuer. Nun gut, bei den Sternen zum Beispiel, da war ja das Problem, dass unsere Augen zu wenig stark sind, ja? Dass man nicht feststellen konnte, sie sind unzählbar. Aber bei den Hasen, sie können Hasen und Kaninchen so oft sie wollen schlachten und sie finden immer nur einen Magen drin, ja? Und nicht etwa 4 Mägen wie bei den Kühen. Nun, die Bibel sagt nicht, der Hase hat 4 Mägen, ja? Sie sagt, er wiederkäut. Und es ist tatsächlich so, eine spezielle Art, die man nennt Kekotrophie. Der Hase gibt nach vollendeter Nahrungsaufnahme und Durchgang durch den Körper, gibt er grüne Kugeln ab. Grüne, nicht braune, ja? Wohlverstanden. Und die frisst er dann nochmals. Und kann wichtige Stoffe entnehmen, zum Beispiel Vitamin B. Man hat auch getestet, wenn man den Hasen hindert am Fressen dieser grünen Kugeln, dann stirbt er nach 3 Wochen. Das Wiederkäuen ist also lebenswichtig. Und dann beim zweiten Durchgang, dann kommen die berühmten braunen Kügelchen. Es ist so, dass die Hasen und Kaninchen das meistens nachts tun und direkt am Hinterteil abnehmen beim Ausgang. Und es ist natürlich so, dass auch Wissenschaftler normale Menschen sind, die meistens nachts schlafen. Also in diesem Fall hat die Forschung, und wenn ich das ein bisschen lustig so erzähle, ist es ja nicht, weil ich gegen Forschung bin, sondern im Gegenteil, Forschung ist für mich eine ganz wichtige Sache. Aber hier kann man wirklich sagen, die Forschung hat 3.500 Jahre geschlafen. Aber stellen Sie sich vor, vor ein paar Jahren war eines meiner Kinder auf der Schule und die Lehrerin, eine erklärte Feindin des Christentums, hat den Schülern erzählt, die Bibel erzählt doch tatsächlich, der Hase sei ein Wiederkäuer. Um ihnen zu erklären, wie falsch die Bibel ist. Ja? Dann habe ich meinem Sohn damals ein kleines Faltblatt mitgegeben von Wort und Wissen, einer Forschungsgesellschaft hier in Deutschland von Wissenschaftlern, die an die Bibel glauben. Und da wird diese Kekotrophie erklärt. Habe dann nie mehr etwas gehört von der Lehrerin. Also man kann sogar nochmals 100 Jahre schlafen über die Forschung hinaus, ja? 14. Punkt. Die Ameise legt doch Wintervorräte an. Lange Zeit dachte man, hier, also ich meine Kritiker der Bibel, hier haben wir ganz kleinen Irrtum in der Bibel. Sprüche 6, Vers 6. Der weise König Salomo sagt, geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen? Eine wunderbare, aber absolut korrekte Beschreibung, denn nun wissen wir, wie Sie das auch auf der Darstellung hier sehen, aus dem Microsoft-Lexikon, Encarta, Hier sehen Sie die Wintervorratskammer ganz unten im Bau. Sprüche 30, Vers 25, ein Kapitel von Agur ben Jakeh. Die Ameisen, ein nicht starkes Volk, und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Die Forschung glaubte also nicht an Wintervorräte bei Ameisen. Es war dann J.T. Muggeridge und H. McCook, die 1880 die Entdeckung machten, dass die Beschreibung hier doch richtig ist. Übrigens, die biblische Art der Ameise, die in der Bibel vorkommt, das ist die nennt man Messor semirufus und entspricht genau der biblischen Beschreibung. 15. Punkt. Am Anfang doch kein Männlein. Bis ins 19. Jahrhundert glaubte man in der modernen Medizin, dass die Samenzelle des Mannes ein kleines Männchen sei. Und das meinte man zu wissen aufgrund dieser tollen Mikroskope, die man damals schon hatte. Das ist ein Männchen! Und wenn der Mann seiner Frau dieses Männchen abgibt in den Körper, dann wächst es im Leib der Frau heran und wird dann ein Kindlein nach 9 Monaten, das geboren wird. In Psalm 139, Vers 16 schreibt Salomos Vater, König David, um 1000 vor Christus. Er dankt Gott und bewundert die Art und Weise, wie Gott ihn im Mutterleib geschaffen, gebildet hat. Und er sagt, meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Und es waren alle Lebenstage in dein Buch eingeschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. Wir haben hier im Hebräischen das Wort Golem. Das bedeutet ungeformter Knäuel, ungeformte Masse, unentwickelte Masse. Nun sehen Sie hier einen Menschen am dritten Tag nach seiner Entstehung. Und zwar ist es so, das befruchtete Ei der Frau, das also sich vereinigt hat mit einer Samenzelle, das nennt man eine Zygote. Die Zygote wandert durch den Eileiter der Frau. Etwa 36 Stunden nach der Befruchtung, Befruchtung ist die Vereinigung von Samenzelle und Eizelle, etwa 36 Stunden nach der Befruchtung setzt im Eileiter die Zellteilung zum ersten Mal ein. Diese findet etwa 2-mal pro Tag statt. Und nun sehen Sie das Produkt nach 3 Tagen. Das ist ein Mensch. Meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Und es waren alle Lebenstage in ein Buch eingeschrieben. David spricht hier von dem Buch des Lebens, in das Gott jeden Menschen einschreibt. Weil Gott für jeden Menschen das Leben will. Wenn aber ein Mensch an Gott vorbeigeht und in seiner Sünde stirbt, dann wird er schließlich aus dem Buch des Lebens gelöscht. Nun, David spricht über dieses Wunder. Gott kannte ihn schon damals. Nicht wahr? Es gibt Leute in unserer Gesellschaft, die sagen, das ist kein Mensch. Die Zygote, das ist einfach ein Einzeller. So etwas wie eine Amöbe, ja? Ein bisschen weniger schädlich. Manchmal. Ja, aber das ist ein reiner Unsinn. Äußerlich gleicht das sehr stark der Amöbe, aber Sie müssen mal schauen, was drin aufgeschrieben ist. In dem befruchteten Ei, in der Zygote, ist im Detail aufgeschrieben, wie man einen Menschen bauen muss. Die ganze Bibliothek ist auf der DNS aufgeführt, wie man einen Menschen bauen muss. Alles ist drin. Aber das steht in keinem Einzeller sonst. Äußerlich ähnlich, innerlich, das wesenhaft etwas völlig anderes. Das ist nur ein Mensch. Aber ein Mensch in Entwicklung, ja? In Aufwärtsentwicklung. Ich bin auch ein Mensch in Entwicklung. Also mindestens sportlich in Aufwärtsentwicklung, ja? Sagt man mir. Aber ich bin auch in Entwicklung. Und deswegen darf man mich ja auch nicht töten. Also sehr eindrücklich, wie die Bibel die Entstehung des Menschen beschreibt als ungeformten Knäuel, als Golem. Sechstes Beispiel. Wir sind ja immer noch in der Biologie, im weitesten Sinn. Beschneidung am achten Tag. Gott hat in der Tora, im Gesetz Mose, vorgeschrieben, dass jedes jüdische Knäblein am achten Tag beschnitten werden soll. 3. Mose 12, Vers 3. Und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Nicht am siebten. Ist absolut verboten. Auch nicht am neunten, auch nicht am zweiten. Am achten Tag. Nun, heute ist es so, dass wir wissen, vom ersten Tag bis zum fünften Tag nach der Geburt besitzt der Mensch im Blut noch zu wenig Prothrombin. Das ist ein Gerinnungsstoff, der hilft, wenn eine offene Wunde da ist, dass das Blut gerinnt und so die Wunde schließt. Und so besteht in den ersten fünf Tagen eine große Gefahr der Verblutung, wenn man ein Kind dann beschneiden würde, die Vorhaut abschneidet. Am dritten Tag hat der Mensch bereits etwa 30% Prothrombin. Am achten Tag erreicht er ein absolutes Hoch mit 110%. Und dann geht es ab dem neunten Tag runter auf 100%. Ausgerechnet der achte Tag ist der ideale Tag für die Beschneidung. Der Entdecker war Dr. Nathan Sancillo. Nun, 17. Vom Nutzen der Beschneidung. Jetzt haben wir einfach gesehen, am achten Tag soll die Beschneidung erfolgen. Aber es ist wirklich ein Gebot, 3. Mose 12, 3, und am achten Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Nun, man hat in der modernen Medizin festgestellt, dass jüdische Frauen bis zu 8,5 mal weniger Gebärmutterhalskrebs aufweisen als nichtjüdische Frauen. Weil ihre Männer normalerweise beschnitten sind. Und noch mehr. Jüdische Männer haben ganz deutlich, signifikant weniger Krebs am Glied als nicht-jüdische Männer. Es ist eben so, unter der Vorhaut haben wir eine ideale Situation, so ein Treibhaus, in dem sich diverse Krankheitserreger wunderbar entwickeln können. Und darum ist natürlich Hygiene und tägliches Waschen etwas ganz Wichtiges. Und da können also diverse Krankheitserreger, können da gebildet werden, sich vermehren, die Gebärmutterhalskrebs verursachen. Aber auch anderes. Vor kurzem hat mir eine Ärztin gesagt, das ist so schlimm. Ich habe vor kurzem ein Mädchen bei mir gehabt, 20 Jahre alt, hat Herpes. Hat sie von ihrem Freund gekriegt. Und das kriegt sie das ganze Leben nicht mehr weg. Das ist definitiv. Das wird bleiben. Und es gibt so viele Krankheiten, die besonders durch unsere völlig veränderte Moralauffassung im Westen nun sich richtig ausbreiten können. Gerade dadurch, dass nicht mehr wie in den früheren Jahrhunderten festgehalten wird an der Mann, eine Frau, Ehe und Beziehung für ein ganzes Leben, sind wir in einer Situation, wo also Geschlechtskrankheiten sich massiv ausbreiten können und eben nicht nur typische Geschlechtskrankheiten, sondern diverses weiteres. Weiter zum Nutzen von der Beschneidung. Man hat nun ganz neu in den vergangenen Jahren festgestellt, beschnittene Männer, deren Frauen HIV-positiv sind, werden signifikant, also ganz deutlich, weniger häufig angesteckt als Unbeschnittene. Sie können das nachlesen in dem New England Journal of Medicine im Jahr 2000 und in dem British Medical Journal im gleichen Jahr. Darüber wurde in unserer renommierten Schweizer Zeitung, der NZZ, berichtet am 26.07.2000 auf Seite 50. Nun, man hat seither versucht zu erklären, wie kommt es dazu? Und man denkt, dass folgende Faktoren hier eine Rolle spielen. Die Schleimhaut des Penis verhornt nach der Beschneidung im Kindesalter und wird so weniger anfällig für Hautverletzungen, für Läsionen. Zweitens, mit der Beschneidung werden, wie es scheint, Rezeptorenzellen, also Zellen, die etwas aufnehmen, also Rezeptorenzellen, die dem HIV-Virus Einlass in den Organismus des Menschen ermöglichen, beseitigt. Schon erstaunlich. Nun gehen wir in einen anderen Bereich. Ich möchte einiges sagen zum Thema Ökologie. Aber zuerst einführend, Ökologie und Mittelmeerländer. Es gibt ein EU-Projekt mit dem Titel Mediterranean Desertification and Land Use von Brandt und Thorns, 1996 herausgegeben. Und da wird Folgendes festgehalten. Die Gefahr der Bodendegradation, also der Bodenverwüstung, ist bei dem hier gegebenen Klima im Mittelmeer, im Mittelmeerraum, besonders hoch. Die Desertifikation, das bedeutet Wüstenbildung, wird nicht primär durch das Klima verursacht, sondern durch Entscheidungen, die auf allen Stufen der Gesellschaft die Landnutzung betreffend gefällt werden. Also, ganz einfach gesagt, die Mittelmeerregion ist besonders anfällig auf Fehlentscheidungen in Verbindung mit ökologischen Tatsachen. Israel, das verheißene Land, ist ein Mittelmeerland. Und daher gelten ganz besonders ökologische Regeln dort. Nun komme ich zu Punkt 18. Nicht gleichzeitig mehrjährige Pflanzen. 3. Mose 19, 19. Meine Satzungen sollt ihr beobachten, sagt Gott. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besäen. 5. Mose 22, 9. Du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei Samen besäen. Das sind also wieder Gesetze aus der Zeit von etwa 1500 vor Christus. Nun, heute wissen wir, dass mehrjährige Pflanzen, Weinstöcke, Oliven, und einjährige Pflanzen, wie zum Beispiel Getreide, die dürfen nicht zusammen angebaut werden. Diese Regel verhindert nämlich eine zu starke Auslaugung des Bodens. Aber das war in der Tora vor 3.500 Jahren schon ganz klar festgehalten. 19. Punkt. 3 Jahre Schonzeit. Mose schreibt im 3. Buch Mose, dass er während der 40-jährigen Wüstenreise nach dem Auszug aus Ägypten geschrieben hatte. 19, Vers 23. Und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzet, so sollt ihr ihre erste Frucht als ihre Vorhaut achten. Das heißt also etwas Unreines, mit dem man nichts zu tun hat. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten. Es soll nichts von ihnen gegessen werden. Nun, was hat das zur Folge? Die Früchte fallen nieder auf den Boden. Die Biomasse von 3 Jahren wird so dem Ökosystem zugeführt. Dies hat zur Folge eine höhere Humusbildung. Die Humusbildung wieder bewirkt eine bessere Wasserspeicherung im Boden. Und dies hat zur Folge, dass der Baum, wenn er heranwächst, groß und stabil wird. Dies wiederum hat zur Folge, dass man mit höheren Ernteerträgen rechnen kann. Wunderbar, ja? 20. Punkt, Sabbatjahr. Das war nun wirklich eine Gesetzgebung, die sehr viel Glauben erforderte. 2. Mose 23, Vers 10. Und 6 Jahre sollst du dein Land besäen und seinen Ertrag einsammeln. Aber im siebten sollst du es ruhen und liegen lassen, dass die Armen deines Volkes davon essen. Und was sie übrig lassen, soll das Getier des Feldes fressen. Desgleichen sollst du mit deinem Weinberge tun und mit deinem Olivenbaum. Also jedes siebte Jahr durfte nichts angepflanzt werden. Und Gott verhieß in der Tora, dass er genügend Nahrung gibt in den sechs Jahren, um dann im siebten Jahr überleben zu können. Nun, wozu führt das? Das führt natürlich zu einer Regeneration des Bodens. Das führt wieder dazu, es gibt eine Wiederauffüllung der Humusschicht. Und all das hat wieder bessere Ernteerträge zur Folge. Übrigens, lesen Sie nach in 3. Mose 25, 1 bis 5 und dann 8 bis 13, 19 bis 22. Da wird noch erklärt, alle 7 mal 7 Jahre, da kommt ein ganz besonderes Feierjahr, das Jubeljahr. Und da musste man nochmals auf das Säen und Bearbeiten des Bodens verzichten. So gab es also da sogar eine Zeit von 2 Jahren Schonzeit. Aber so etwas zahlt sich aus. Ein Vergleich mit Europa zur Zeit von Karl dem Großen im Mittelalter. Da haben die Erntemengen hier in Europa das ausgestreute Saatgut um etwa 60% überstiegen. Nicht gerade viel, ja? In Europa anfangs des 19. Jahrhunderts erreicht man 300%. Ist also deutlich gestiegen, ja? Aber wir wissen durch die Archäologie, dass man in der Nordnegev-Region, das ist die Wüstenregion im Süden Israels, in der Antike mit mehr als 600% Erntemenge im Vergleich zur ausgestreuten Saatmenge rechnete. Große Teile Europas erreichten dies nicht mal im 20. Jahrhundert. Aber das alte Israel lag also weit, weit darüber. 21. Punkt. Wiederkäuende Paarhufer. In 3. Mose 11 finden wir den Speisezettel der Tora für Israel. Und da heißt es, redet zu den Kindern Israel und sprecht. Das ist Vers 2. Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden, von denen die gespaltene Hufe haben. Das Kamel, denn es wiederkäut, aber es hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll es euch sein. Und den Klippendachs, denn ihr wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und den Hasen, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe. Unrein soll er euch sein. Und das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Unrein soll es euch sein. So konnte Israel also wissen, welche Säugetiere dürfen wir essen und welche nicht. Nur wiederkäuende Paarhufer. Es ist so, dass Pansentiere, also Tiere, die eben einen Pansenmagen haben, typische Wiederkäuermagen. Pansentiere wie Rinder, Schafe und Ziegen besitzen in ihren Mägen eine reiche Bakterienflora. Zur Aufspaltung und Verwertung der härtesten Gräser. Ich glaube, unseren Kindern musste man zum Teil, wenn sie ganz klein waren, erklären, dass sie kein Gras fressen dürfen draußen. Sie sollen lieber Salat essen zu Hause. Und wenn es geht, mit Salatsoße. Aber Gräser sind nicht für den Menschen geschaffen, denn die sind viel zu hart. Unser Magen kann das nicht aufspalten. Aber die Kühe, Schafe, Ziegen können das. Sie können also von Futter leben, das für die Menschen unbrauchbar ist. Und das ist natürlich sehr nützlich, wenn man beschränkte Ressourcen hat. Aber Schweine, die haben im Prinzip die gleichen Ansprüche an die Nahrung wie Menschen. Es gibt heute immer noch Leute, die denken, die Schweine, die fressen unseren Abfall. Das ist ganz schlecht. Das sollte man eben nicht. Schweine sollten richtige menschliche Nahrung bekommen. Aber das ist eigentlich nicht sehr ideal, wenn diese Tiere uns das wegfressen, was wir so unbedingt brauchen, ja? Weiter hat die moderne Medizin festgestellt, wiederkäuende Spalthufer wie Rinder, Schafe, Ziegen, Rehe, Hirsche etc. sind im Allgemeinen weniger anfällig auf Krankheitserreger als andere Tiere wie zum Beispiel Schweine. Natürlich, jetzt kommen Sie mit Rinderwahnsinn. Aber das ist natürlich ein Wahnsinn. Gibt man Pflanzenfresser, verfuttert man Tiermehl. So ein Unsinn. Das ist ja völlig widernatürlich. Und da schlägt es nun deutlich zurück, ja? Das war wieder Profitgier, die zu solchen falschen Entscheidungen geführt haben. Aber sonst im Prinzip sind wiederkäuende Spalthufer sehr unanfällig auf Krankheitserreger im Vergleich eben zu anderen Tieren wie Schweinen. Und das ist natürlich ganz wichtig für eine gesunde Fleischernährung. Und dies ist umso wichtiger, besonders in heißen Ländern wie in Israel im Nahen Osten, wo das Fleisch auch viel schneller verdirbt. Zweiundzwanzigster Punkt. Fische, aber keine Frösche. Ja, wir gehen weiter im Speisezettel, 3. Mose 11, Vers 9. Jetzt geht es nicht mehr um Säugetiere, sondern um Wassertiere. Dieses sollt ihr essen von allem, was in den Wassern ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat in den Wassern, in den Meeren und in den Flüssen, das sollt ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen, von allem Gewimmel der Wasser und von jedem lebendigen Wesen, das in den Wassern ist, sie sollen euch ein Gräuel sein. Ja, ein Gräuel sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen und ihr Aas sollt ihr verabscheuen. Nun, was sagt das aus? In Israel durfte man Fische essen. See Genezareth, das ist eine Goldgrube für Fische. Tonnenweise holt man da Fische heraus. Aber welche nicht? Da denkt ein Europäer, natürlich keine Aale dürfen gegessen werden. Ist gar kein Thema. Aale gab es gar nicht im alten Israel. Aber zum Beispiel keine Frösche. Denn die haben keine Schuppen. Nun, das ist der billigste Schutz gegen Malaria. Wenn man die Frösche und die Amphibien nicht isst. Hätte fast gesagt, nicht frisst. In Bangladesch hat man ab ca. 1975 begonnen, Froschschenkel in großen Mengen nach Frankreich zu exportieren. Das war eine törichte Sache. Warum? Natürlich hat das für dieses arme, leidgeplagte Land ein bisschen Geld gebracht. Aber nun als Folge gewaltige Malaria-Plage. Und zwar sogar in Gebieten von Bangladesch, wo man früher keine Malaria hatte. Frösche und Amphibien sind eben gute Insektenfresser, die eben die Malaria-Verbreitung so unterbinden. Nun können wir sagen, nach 3. Mose 11 sind Tiere, die nicht gegessen werden durften, besonders geschützt. Das sind geschützte Tiere. Aber nun haben Sie ja festgestellt beim Lesen, geschützte Tiere sind in der Bibel nicht etwa heilig. Wie zum Beispiel der Ibis im alten Ägypten oder die Kuh in Indien. Es ist nämlich so, gewisse Tiere als heilig zu erklären, kann so verheerend sein wie die Unterlassung von Tierschutz, wo es nötig ist. Ich habe hier vor ein paar Wochen in Indien diese sogenannte heilige Kuh fotografiert. Und schauen Sie mal, was sie da frisst. So wandern die überall herum. Aber das wäre doch eine ganz wichtige Ressource für das Leben. Und man darf es nicht essen, weil es eben im Hinduismus ein heiliges Tier ist. Also, die geschützten Tiere in Israel sind nicht heilig, sondern sie sind unrein. Das heißt also, unter Umständen ist es eben doch erlaubt, sie zu töten, einfach nicht zu essen. Wenn es nötig wäre, eben eine Plage zu wehren, durfte man unreine Tiere wie Ratten und Mäuse, die durfte man schon töten, nur nicht essen, ja? 23. Punkt, geschützte Vögel. 3. Mose 11, 13. Und diese sollt ihr verabscheuen von den Flugtieren. Sie sollen nicht gegessen werden. Ein Gräuel sind sie. Den Adler und den Bartgeier und den Seeadler und den Falken und die Weihe nach ihrer Art. Alle Raben nach ihrer Art. Und die Straußhenne und den Straußhahn und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art. Und die Eule und den Sturzpelikan und die Rohrdommel und das Purpurhuhn und den Pelikan und den Aasgeier und den Storch und den Fischreiher nach seiner Art und den Wiedehopf und die Fledermaus. Ja, es geht hier um Flugtiere. Ja, wo soll man die Fledermaus unterbringen? Es ist weder Fisch noch Vogel, ja? Es ist eben weder normale Maus noch wirklicher Vogel. Nun, schauen wir das mal an. Welche Tiere waren geschützt unter den Vögeln? Raubvögel? Was fressen die? Vögel, Säugetiere, Mäuse, Ratten. Die Geier waren geschützt, die fressen Aas. Störche, Ibisse, die fressen Fische, Frösche, Mäuse, Insekten. Die Reiher, die fressen Fische, Frösche, Mäuse. Die Möwen, Fische und Mäuse. Die Eulen, sie fressen Vögel, Säugetiere, Ratten und Mäuse. Die Raben und Krähen sind Allesfresser und fressen auch Aas. Der Wiedehopf isst Insekten, Heuschrecken. Fledermäuse fressen auch große Insekten. Welche Tiere waren freigegeben? Nun natürlich die Vögel in Israel, die nicht unter diese Kategorien fallen. Freigegeben waren Gänse. Sie fressen Blätter, Samen. Die Enten, Blätter, Samen, Fische ist ihre Nahrung. Die Tauben, Blätter, Samen. Die Fasane, Blätter, Samen. Rebhühner, Blätter, Samen. Singvögel, Blätter, Samen, kleine Insekten. Der Eisvogel, Fische, Insekten. Sandflughühner, Blätter, Samen. Die durften wir alle essen. Merken wir, dass das mit den Essgewohnheiten dieser Tiere zusammenhängt? Nun kann man sagen, diese geschützten Tiere, Raubvögel, Geier, Störche, Reiher, Möwen, Eulen, Raben, wie die Hopfe, die sind, da haben wir viele Gesundheitspolizisten, die eben Aas fressen, was wieder Krankheiten verbreiten kann. Und sie fressen das Aas und können so diesen abscheulichen Stoff rückführen als Nährstoff in den ökologischen Kreislauf. Wir haben hier viele Ratten- und Mäusefresser. Ganz wichtig, um Pest und andere Krankheiten zu verhindern. Wir haben hier Heuschreckenfresser. Ganz wichtig, wegen der Gefahr der schrecklichen Heuschreckenplagen, die zum Beispiel von Afrika her über die Sinai-Halbinsel nach Israel kommen könnten. Wie vor kurzem wieder einmal geschehen. Also wir sehen einen tiefen ökologischen Sinn in diesen Gesetzen. 24. Punkt, Nachhaltigkeit und Krieg. Nachhaltigkeit ist ein moderner Ausdruck der Ökologie. Nicht alle wissen, was es bedeutet. Ich erkläre. Wenn man in einem Land lebt, das so riesige Ressourcen hat, dann denkt der Mensch nicht an die nächste Generation. Er denkt, ich kann einfach die Ressourcen nehmen und es wird ja auch immer genug haben, auch für die nächsten Generationen. Aber wenn die Ressourcen beschränkt sind, dann muss man schauen, dass man nicht zu viel nimmt, so dass die Natur sich immer wieder erholen kann. Und dabei achtet man eben auf Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Krieg. 5. Mose 20, 19. Wenn du eine Stadt viele Tage belagern wirst, indem du Krieg wider sie führst, um sie einzunehmen, so sollst du ihre Bäume nicht verderben, indem du die Axt gegen sie schwingst, denn du kannst davon essen, und sollst sie nicht abhauen. Hier haben wir das Verbot der ökologischen Zerstörung im Kriegsfall. Sie finden hier ein Verbot, das Verbot einer Politik der verbrannten Erde. Das ist aber hochaktuell, auch in unserer Zeit oder gerade in unserer Zeit. Denken Sie zum Beispiel an den ersten Golfkrieg, als Saddam Hussein diese Ölquellen in Brand setzte. Das war Politik der verbrannten Erde. 25. Punkt, Reinigung von Aasbakterien. 3. Mose 11, 31. Diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier. Jeder, der sie anrührt, wird, wenn sie tot sind, wird unrein sein bis an den Abend. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser getan werden. Und wird unrein sein bis an den Abend. Dann wird es rein sein. Nun, heute wissen wir, der tote Körper, zum Beispiel eine Maus oder Ratte, enthält ganz giftige und schädliche Bakterien. Hier wird erklärt, wenn also ein solches Aas in Kontakt kommt mit verschiedenen Gegenständen, dann müssen die verunreinigten Gegenstände durch Waschen von Bakterien gereinigt werden. Es soll ins Wasser getan werden. 26. Punkt. Reinigung von Aasbakterien. Aber nun nicht durch Waschen, sondern durch Zerstörung und durch Entsorgung. 3. Mose 11, 33. Und jedes irdene Gefäß, das heißt Tongefäß, in welches eines von ihnen, von diesen Aaskörpern, hineinfällt, alles, was darin ist, wird unrein sein. Und es selbst sollt ihr zerbrechen. Alle Speise, die gegessen wird, auf welche solches Wasser kommt, wird unrein sein. Und alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäß. Heute wissen wir in der modernen Biologie, Körperflüssigkeiten, zum Beispiel einer toten Maus, können sich tief in den Poren eines Tongefäßes festsetzen. Und darum ist es hier so wichtig, dass das Gefäß zerstört wird. Ein unreines Metallgefäß kann aber gemäß 3. Mose 6, 21 gescheuert und gespült werden und darf wieder verwendet werden. Ja klar, dort können die Bakterien nicht in die Poren eindringen. Man kann es wirklich sauber bringen. Weiter, Flüssigkeiten, Wasser etc. werden durch Bakterien verunreinigt. Durch sie werden die Infekt auslösenden Bakterien massiv weiterverbreitet. Und darum wird von solchem verunreinigtem Wasser gewarnt. Das muss entsorgt werden. 27. Punkt. Bakterien und Saatgut. Nun kommt ein ganz erstaunliches Gesetz. 3. Mose 11, Vers 37. Und wenn von ihrem Aas auf irgendwelchen Saatsamen fällt, der gesät wird, so ist er rein. Wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas auf denselben, so soll er euch unrein sein. Bitte, warum denn das? Nun, heute können wir es erklären. Bakterien können normalerweise Samen nicht infizieren, weil die Samen zu trocken sind. Aber hier wird nun gesprochen, wenn Samen gewässert wurde, wenn aber Wasser auf den Samen getan wurde, dann ist die Situation anders. Man kann ja Samen wässern und keimen lassen. Das ist eine ganz tolle Sache. Man kann dadurch in Israel bis zu mehreren Wochen früher ernten. Diese Methode ist bei den Römern erst ab dem 5. Jahrhundert nach Christus bekannt. Und ich würde nicht eindeutig behaupten, dass die Israeliten zur Zeit von Mose das unbedingt so gemacht haben, denn der Vers spricht einfach darüber, wenn man Samen gewässert hat, dann ist es so und so, ja? Aber es könnte durchaus sein, dass diese Sitte schon bestanden hat. Nun ist es so, Aas in Wasser mit quellenden Samen, das gibt eine Katastrophe nach einigen Stunden. Werden diese Samen ganz giftig. 28. Punkt. Bakterien und Fäkalien. Kot, ja. 5. Mose 23, Vers 12. Und du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben, dass du dahin hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel unter deinem Gerät haben Und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzest, so sollst du damit graben und sollst dich umwenden und deine Ausleerung bedecken. Sie wissen, wovon die Rede ist, ja? Denn der Herr, dein Gott, wandelt inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahinzugeben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Schamwürdiges unter dir sehe und sich von dir abwende. Nun, für uns ist das ja so selbstverständlich. Aber erst Ende 19. Jahrhundert ist das Wissen im Umgang mit Kot, mit Fäkalien, hier in Europa allgemein verbreitet. Das war früher nicht so. Und bei den Fäkalien gibt es natürlich eine riesige Gefahr der Verbreitung von Typhus abdominalis, Cholera, Ruhr etc. Alles ganz schreckliche, schlimme Infektionskrankheiten. Auch dieses Bild habe ich vor ein paar Wochen in Indien gemacht. Ich war da aus Kalkutta rausgegangen, in die Dörfer, zu den Fischerdörfern auch gegangen. Das ist sehr typisch, dieses Bild. Und es ist üblich, ein paar Häuser haben zusammen so einen Teich. Und was macht man in diesem Teich? Alles, haben wir ihn erklärt. Alles. Schwimmen, das Geschirr abwaschen, Kot, Urin, alles. Alles kommt da rein. Ist es ein Wunder, dass es in diesem Land so schreckliche Krankheiten gibt und eine so große Sterblichkeit? Das ist ganz schlimm. Man muss die Leute hier aufklären, ihnen wirklich das, was für uns hier, aber noch nicht so lange, selbstverständlich geworden ist, das muss man dort systematisch in den Dörfern erklären und muss junge Leute ausbilden, die das wieder in ihren Dörfern so weitersagen und zeigen, wie man mit diesen Dingen umgeht. Es ist verheerend, aber im alten Israel vor 3.500 Jahren wusste man aus der Bibel, was man zu tun hat. 29. Punkt, Bakterien und tote Menschen. 4. Mose 19, 11. Wer einen Toten anrührt, irgendeine Leiche eines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Vers 16. Und jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwerte erschlagenen oder einen Gestorbenen oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab anrührt, wird 7 Tage unrein sein. Nun, das ist für uns selbstverständlich, dass man bei Toten aufpassen muss, ja, heute. Aber die moderne Medizin hat da wirklich Jahrtausende geschlafen. Dr. Med. Ignaz Semmelweis, 1818 bis 1865, forderte als erster das Händewaschen vor Entbindungen. Und zwar zur Reduktion des verheerenden Kindbettfiebers damals. Er war ein Arzt in Österreich. Ein Drittel der Geburten endete für die Mutter tödlich. Ja, was machten die Ärzte? Ja, sie arbeiten als Wissenschaftler. Machten an den Leichen rum, sezierten, ja, und lernten moderne Dinge, moderne Wissenschaft. Und dann kam wieder eine Mutter in den Spital, wollte ein Kind entbinden. Gut, da gingen sie rüber, machten die Arbeit. Und dann starb die Mutter. Die Hände wurden nicht gewaschen. Ignaz Semmelweis, übrigens selber ein Jude, hat gesagt, das darf nicht mehr so sein. Man muss Hände waschen und ich verlange das von meinen Leuten in meiner Abteilung. Das hat zu Spott und Ausgrenzung geführt. Der arme Mann ist am Ende in einer psychiatrischen Klinik geendet. Nicht als Arzt, sondern als Patient. Es war erst Dr. Med. Josef Lister, 1827 bis 1912, der erfolgreich antiseptische Maßnahmen in die moderne Medizin einführte. Ist ja schon unglaublich. Aber von der Bibel her wäre das nie geschehen. Neunundzwanzigster Punkt, Bakterien und tote Menschen beschäftigt uns. 4. Mose 19, 19. Und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden und am Abend wird er rein sein. Es geht um den Menschen, der einen Toten berührt hat. Hier sehen Sie Beispiele von Ritualgräbern aus der Zeit Jesu in Jerusalem. Es war so üblich, in solchen Ritualbädern musste man sich eben waschen, baden und die Kleider waschen. Nach Berührung von Toten. Sonst durfte man niemand anderen berühren, weil man die wieder verunreinigte. 30. Punkt. Hygiene durch Baden. Nun, im weiteren Sinn, nicht nur bei der Berührung von Toten. Die Bibel lehrt für Israel, all diese Gesetze sind ja Teil des Gesetzes Mose, das Gott Israel geboten hat. Man kann auch nicht sagen, das ist ein Gesetz, das ist gilt für alle Menschen. Und schon gar nicht kann man sagen, die Christen müssen unter dieses Gesetz gestellt werden. Das wäre ganz falsch. Das wäre ganz entgegen dem Neuen Testament. Aber diese Gesetze waren Israel als dem auserwählten Volk gegeben. Und da wurde gelehrt, dass man rituale Bäder ausführen musste. 3. Mose 15, 16. Und wenn einem Mann der Samenerguss entgeht, so soll er sein ganzes Fleisch im Wasser baden. Und er wird unrein sein bis an den Abend. Sie staunen vielleicht heute Abend, wie offen die Bibel spricht über die Dinge des Körpers und der Sexualität und so weiter. Aber die Bibel spricht nie in einer unanständigen Weise darüber, sondern immer nüchtern, sauber und respektvoll. Vers 17. Und jedes Kleid und jedes Fell, worauf der Samenerguss kommt, soll im Wasser gewaschen werden. Und es wird unrein sein bis an den Abend. Also Hygiene durch Baden. Die rituellen Bäder werden ausführlich gelehrt in 3. Mose 15, 4. Mose 19 und so weiter. Nun, das hat alles Auswirkungen gehabt von gigantischem Ausmaß. Sie mögen sich erinnern aus dem Geschichtsunterricht. 1347 bis 1352. Wir sollten alle zusammenzucken. Das war die Zeit des schwarzen Todes in Europa. Ein Drittel der europäischen Bevölkerung starb damals. 25 Millionen Opfer, die an Pest starben. Und die Europäer wussten, was die Ursache ist für diese Plage. Die Ursache ist, die Juden haben die Brunnen vergiftet. Und man hat einen ganz eindeutig klaren Beweis, in Anführungsstrichen. Schaut mal, unter den Juden gibt es so wenig Epidemieopfer. Und unter den Nichtjuden so viele. Nun wissen wir, wer dahinter steckt. Ja, natürlich war das so. Aber es war auch niemand in Europa, der solche Hygiene praktizierte wie die Juden, die weiter diese Tora-Gebote umsetzten mit den Ritualbädern. Durch diese tägliche Hygiene hätte man Millionen von Menschen in der Vergangenheit retten können. 31. Punkt, 3. Mose 13, 45. Und der Aussätzige, an dem das Übel ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Haupt entblößt sein. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Alle die Tage, da das Übel an ihm ist, soll er unrein sein. Er ist unrein. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Hier haben wir die Lehre der Isolation bei schweren Infektionskrankheiten. In Europa hätten im Mittelalter durch Isolation Millionen von Menschenleben gerettet werden können. Wegen Lepra, wegen Pest und so weiter. Aber es ging so lange Zeit, bis man in Europa erkannte, wir müssen Isolation, Quarantänen einführen. Nun, ich habe gesagt, etwas mehr als 30 Beispiele, es waren 31. Und da ist es angebracht, zum Schluss noch etwas über die Weisheit der Bibel zu sagen. Die Israeliten waren sich bewusst über diese Weisheit, die Gott ihnen in der Tora gegeben hatte. Sie haben das nicht selber herausgefunden. Mose hat all diese Anweisungen durch Inspiration bekommen. Interessant, die Gurus in Indien haben diese Inspiration nicht. Wie geht das? Die Erleuchtung bringt dir keine Hygiene. Da könnten Millionen von Menschen könnten gerettet werden in Indien. Nun, 5. Mose 4, Vers 5. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat. Damit ihr also tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so beobachtet und tut sie. Denn das wird eure Weisheit und euer Verstand sein vor den Augen der Völker. welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaftig weises und verständiges Volk. Das sagte Mose in seiner Abschiedsrede am Ende der 40-jährigen Wüstenwanderung, bevor das Volk ins verheißene Land einzog. Das wird eure Weisheit sein, vor den Augen der Völker. Nun, könnte jemand sagen, ja gut, das sind wahrscheinlich alles Erfahrungswerte. Das hat mit Inspiration gar nichts zu tun. Ja gut, schauen wir mal den Kontrast an mit der Weisheit Ägyptens. Mose ist ja am ägyptischen Hof aufgewachsen, wie Sie aus der Sonntagsschule noch wissen. In Apostelgeschichte 7,22 heißt es, und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter. Der konnte Hieroglyphenschrift lesen. Der konnte Mathematik und so weiter. Nun, wie sah das in dem hochentwickelten alten Ägypten aus? Wir wissen einiges über die Medizin der Ägypter aus dem Papyrus Eber, der traditionell auf 1550 vor Christus datiert wird. Also in eine ähnliche Zeit wie Mose müssen wir ihn ansetzen. Da heißt es, um graue Haare zu vermeiden. Ja, alle die unter uns, die graue Haare haben, hören gut zu. Ich eingeschlossen. Kopf bestreichen mit dem Blut eines schwarzen Kalbes. Man will ja schwarze Haare wieder haben, nicht? Das in Öl gekocht wurde oder mit dem Fett einer Klapperschlange. Da werden Arzneimittel angepriesen aus Eidechsenblut, aus feuchten Teilen der Schweineohren, aus verfaultem Fleisch, notabene, Aas, sowie aus Kot von Esel, Mensch und Katze. Eselskot auf offene Wunden. Ja, da sind ja die Tetanus-Krankheitserreger drin. Da muss man sich nicht wundern, warum die Leute dann gestorben sind. Hatten keine Starkrampfimpfung. Also diesen Gegensatz muss man sehen. Israel kam aus Ägypten. Aber Israel war überhaupt nicht beeinflusst in diesen Dingen in der Bibel durch die ägyptische Kultur. Sondern die Inspiration Moses war der absolute Kontrast. Nun, das reiht sich eben schön ein in die Selbstdarstellung der Bibel. Die Bibel sagt von sich, sie ist Gottes Offenbarung. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, von Gott gehaucht. Und Psalm 19, Vers 7 beschreibt es so sehr schön. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, erquickend die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, erfreuend das Herz. Die Bibel vollkommen, zuverlässig, richtig. Wir können das nachvollziehen. Die Wissenschaft hat Verspätung, aber sie konnte Schritt für Schritt die Bibel so bestätigen. Und nun, wenn wir sehen, wie die Bibel sogar so glaubwürdig ist, wenn sie über die Natur spricht und über Physik, Dinge der Physik und Biologie und Ökologie und so weiter, obwohl das nicht die Hauptsache ist, ihr Botschaft. Ja, wir bringen nicht eine grüne Ökologie-Botschaft. Aber all diese Dinge sind natürlich mit von Belang. Aber die zentrale Botschaft ist Gottes frohe Botschaft an uns Menschen im Evangelium. Johannes 3, Vers 16 umschreibt das so wunderbar. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jetzt müssen wir mal drüber nachdenken. Also hat Gott die Welt geliebt. Gehören Sie zur Welt? Ja, natürlich. Gut. Dann können wir also sagen, also hat Gott mich geliebt. Und deswegen, weil er mich geliebt hat, hat er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt. Sie haben vor ein paar Tagen Weihnachten gefeiert. Das war ja der tiefste Inhalt dieses Festes. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben. Warum? Weil er sie ganz persönlich geliebt hat. Und sie stehen im Buch des Lebens. Psalm 139. Ungeformter Knäuel. Der ist schon längst eingeschrieben. Und warum? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Also jeder Einzelne muss zum Glauben an den Sohn Gottes kommen. Und im Glauben seine persönliche Schuld, Jesus Christus, Gott, bekennen, bereuen. Und dann heißt es hier, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, da kann man jemanden fragen, glaubst du an Jesus Christus als den Sohn Gottes? Glaubst du, dass er wirklich für deine persönliche Schuld gestorben ist? Sagt er, ja. Hast du ewiges Leben? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht werde ich es mal bekommen. Ja, aber der Vers sagt nicht, die werden das mal bekommen. Es ist Präsenz. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe, nicht haben werde. Also jeder, der so zum persönlichen Glauben an den Sohn Gottes kommt und sein Opfer am Kreuz für sich in Anspruch nimmt, der darf das ewige Leben als ein gegenwärtiger Besitz haben. Das gibt Gewissheit für das Paradies. Und es ist so, dass der Mensch zutiefst in seiner Seele eine Sehnsucht hat nach dem Paradies, nach Heilssicherheit. Im Islam wird gelehrt, der Mensch kann nie wissen, ob er am Schluss nicht verloren geht. Das ist offen. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie der Mensch wissen kann, dass er ins Paradies kommt. Ganz bestimmt. Und sofort. Im Islam wird gelehrt, der Mensch, wenn er stirbt, wird er ausgelöscht, wie ein Schlaf. Und am jüngsten Tag wird er dann erst wieder ins Dasein gerufen. Aber wenn man sofort nach dem Tod ins Paradies gehen möchte und sicher ins Paradies, dann muss man im Dschihad sterben. Und da liegt eine tiefe Sehnsucht. Warum gibt es so viele Menschen, die heute sich in die Luft sprengen lassen und andere Menschen ins Elend reißen? Da ist eine tiefe Sehnsucht in diesen Menschen. Ich möchte ewiges Leben, ich möchte Sicherheit. Und wir können ihnen die frohe Botschaft bringen und sagen, du musst nicht Menschen so ins Elend stürzen, andere Menschen kaputt machen, andere Menschen hassen, um Sicherheit und Gewissheit zu bekommen. Nein, Gott hat einen anderen Weg gewählt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es gibt Gewissheit. Auf der Grundlage dieser zuverlässigen Bibel. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und das lange Ausharren.